Liebe Gemeinde, eben das erste Lied, das wir miteinander gesungen haben, enthielt schon Anklänge aus dem Psalm, den ich uns lese, nämlich den Psalm 1. Da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Der Psalm 1 in einer anderen Übersetzung klingt es anders. Da beginnt er so: Glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt. Ja, den Psalm 1, den kennt man, der gehört so zu den bekannteren Psalmen. Aber irgendwie macht er doch eher einen matten Eindruck. Ist nicht so voller Bilder, wie wir es aus anderen Psalmen kennen. Da ist es kein Hirte, der seine Herde führt. Da gibt es keinen Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt. Auch keine Aussage, die irgendwie zu einem geflügelten Wort geworden ist. Man könnte auch, wenn man sich das Hebräische anguckt, eher sagen, es ist so eine ausgeleierte Sprache. Da ist wenig Persönliches, wenig Stilvolles. Da wird kein Blick in das Innere des Beters hineingeworfen. Es klingt eher nüchtern. Man möchte förmlich sagen, sachlich. Eigentlich eine ganz hilfreiche Erkenntnis, denn der Psalm will das gar nicht, ein Bekenntnis ablegen. Der will gar keine eigene Seelenshow abziehen. Er hat ein ganz anderes Anliegen. Es geht darum, dass er einladen möchte, über eine grundlegende Erfahrung menschlicher Existenz nachzudenken. Der Psalm 1 ist Ausdruck allgemeiner Lebenserfahrung. Er hat gesammelt Lebenserfahrung, Weisheitserfahrung über Generationen von Menschen. Ein Psalm, der beschreibt. Der beschreibt, was der Autor dieses Psalms beobachtet hat. Er hat Gesetzmäßigkeiten im Leben erkannt. Also quasi ein Vorwort zu dem, was denn da noch kommen wird in den weiteren mittlerweile 149 Psalmen. Also er hat eine Gesetzmäßigkeit des Lebens erkannt. Quasi das Vorwort zu dem ganzen Buch. Und es ist aus der Beobachtung der Menschen und deren Lebensverhalten und Lebensmuster entstanden. Wir kennen sowas aus der Naturwissenschaft. Man beobachtet bestimmte Zusammenhänge und erschließt sich daraus die Fakten und deutet diese Fakten, formuliert Naturgesetze. Der Schreiber dieses Psalms hat Ähnliches gemacht. Er hat die Menschen beobachtet, hat die Gesellschaft beobachtet, hat sich das angeschaut, hat einige gefragt und formuliert daraus seine Erkenntnis, seine Weisheit. Und deswegen, unter anderem deswegen, gehört eben auch die Psalmen zur sogenannten Weisheitsliteratur der Bibel. Und seine Erkenntnisse bietet er nun an. Und sagt: Denkt doch mal darüber nach. Setzt euch doch mal damit auseinander. Vielleicht könnte das ja etwas sein, was euch hilft, dieses Leben, in dem wir alle hineingeboren sind, nochmal anders und besser zu verstehen. Also er lädt ein, achtet auf das, was ich herausgefunden habe. Die Erkenntnisse der vorigen Generation könnten doch vielleicht auch für uns von Bedeutung sein. Vielleicht könnt ihr von deren Weisheit lernen. Und er macht deutlich, dass die Geschichte eben nicht mit uns hier, jetzt und heute beginnt, sondern dass Gott seine Geschichte schon vor uns gestartet hat. Und er fragt, könnte das nicht etwas sein, was uns in unserem Leben weiterhilft? Und das ist doch etwas, was wir auch in der Bibel durchaus zu schätzen wissen, dass es seelsorgerliche Lebenserfahrungen gibt, die für uns heute eine Relevanz und Bedeutung haben. Und genau das und Ähnliches möchte der Schreiber dieses ersten Psalms machen. Überleg dir doch einmal, was an den Erfahrungen dran sein könnte, die ich dir jetzt vorlege. Und da denke ich, das ist eine Einladung, die würde ich gerne annehmen, weil die Zeiten, in denen wir leben, doch auch herausfordernd sind. Nicht nur diese globale Krise, auch dass wir von Krieg und Kriegsgeschrei hören, dass die Zeiten, in denen wir leben, herausfordernd sind, dass sich vermutlich niemand von uns von den Sorgen frei machen kann. Ob das ein Trost ist, dass wir nicht die Ersten sind, die in solch einem Kontext leben? Dietrich Bonhoeffer könnte durchaus als ein Ausleger dieses ersten Psalms, dieses Psalms 1, verstanden werden, wenn er sagt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Oder der Gott, von dem Paul Gerhardt spricht, der mit seinen Liedern und Texten dieses Gotteszeugnis weitergibt. Kein anderer Gott, als an den wir glauben. 1643 hat Paul Gerhardt dieses Lied geschrieben. Krieg, Pest, Pocken, Hungersnot, Bakterienruhe hat die Hälfte der Bevölkerung in Berlin damals hingerafft. Von 12.000 Menschen sind 5.000 übrig geblieben. Und er schreibt, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Einerseits Hoffnung und zugleich die Erfahrung mit Gott, die hier beschrieben wird, die einlädt, nach vorne zu blicken. Zwei Grunderfahrungen, die in diesem Psalm 1 zum Ausdruck kommen. Am Anfang steht an diesem Psalm quasi eine Feststellung. Wie heißt es hier so schön? Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Also dieser Psalm beginnt mit einem Ausruf und einem Aufruf. Freuen darf sich, glücklich erst, gratulieren kann man den Menschen. Es ist keine Aufforderung, sondern es ist eine Feststellung. Den Menschen, diesen Menschen kann man gratulieren. Erstaunlich heißt, ist es ja, dass hier nicht heißt, diesen frommen Menschen kann man gratulieren. Sondern es wird zunächst einmal gesagt, diesen Menschen, und damit sind alle Menschen drin enthalten, denen kann man gratulieren. Jeder ist einbezogen. Also keine Exklusivaussage für die, die an Gott glauben. Keine Einschränkung, sondern umfassend. Dieser Psalm fängt mit etwas überhaupt nicht Geistlichem an. Eher weltlich, nüchtern. Interessanterweise steht im Hebräischen ein Begriff, der eben nicht im frommen Kontext verwendet wird, sondern den man übertragen könnte, wenn man Englisch sagen würde, happy. Also fröhlich, zuversichtlich. Also nicht eine exklusive Aussage auf die frommen Menschen in der Gesellschaft, sondern Männer, Frauen, Kinder, fromme Atheisten, erfolgreiche, erfolglose, kein frommes Gebot, kein frommer Bereich. Oder anders gesagt, es geht ums alltägliche Leben. Um unser ganzes Leben, um Arbeit, Freizeit, Hobby, Beruf, Zusammenleben von Männern und Frauen, Gesundheit und Krankheit, Kommunikation, Feste feiern, Gemeindejubiläen, Stadtjubiläen, was auch immer. Das heißt doch, es gibt anscheinend Grundwahrheiten, die alle Menschen miteinander verbindet, unabhängig von weltanschaulichen Überzeugungen. Ist das vielleicht wie ein Naturgesetz? Etwas, was allgemeine Geltung haben könnte? Glücklich ist der, lasst es mich freier übertragen, der in seinem Leben die richtigen Trennungsstriche zieht. Und einer, der das richtige Verhältnis zu dem gewinnt, was der Psalm das Gesetz des Herrn benennt. Lasst uns das noch ein bisschen vertiefen. Glücklich ist, wer die richtigen Trennungsstriche zu ziehen vermag. Was heißt das? Das fängt ja schon bei der deutschen Sprache an, dass das manchmal ganz heikel sein kann, dass es schwierig ist, die richtigen Trennungsstriche zu ziehen. Heißt denn das nun Blumentopferde oder Blumentopferde? Benebelter oder Benebelter? Europaletten oder Europaletten? Druckerzeugnis oder Druckerzeugnis? Also ihr merkt, das ist bei der deutschen Sprache schon kompliziert und für jemanden, der diese deutsche Sprache erlernt, das ist fast zum Verzweifeln, herausfordernd. Okay, werden wir ein bisschen ernster. Es gibt ja auch in anderen Bereichen Trennungsstriche, die gezogen werden müssen. Dürfen wir Menschen in Not abweisen? Und wenn ja, wie und wann? Wo sind die Trennungsstriche in der Flüchtlingsdebatte zu ziehen? Wie gehen wir mit sozialen Spannungen und sozialen Unterschieden in unserer Gesellschaft um? Wie reagieren wir auf die Wahlergebnisse der AfD? Wie gelingt adäquater Umgang mit KI? In diesen und in anderen Fragestellungen gibt es Ethikkommissionen, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen und überlegen, wo sind denn die richtigen Trennungsstriche zu ziehen? Und wenn der Psalmist uns das heute ans Herz legt, dann sagt er, die sind zu beglückwünschen, denen das gelungen ist. Und das ist oftmals ja eine Erfahrung, die man erst im Rückblick formulieren kann. Glücklich ist das, wenn es gelungen ist. Also wie der Psalm es hier formuliert, zu gratulieren ist dem, der das rechte Unterscheidungsvermögen gewonnen hat und die richtigen Trennungsstriche gezogen hat. Meistens geschieht das doch durch sorgsames Abwägen, intensive Gespräche, durch Dialog und die Frage, welche Werte uns letztlich tragen. Kommen wir zu einem zweiten, was in diesem Psalm anklingt, nämlich, dass die höchste Instanz Gott ist und nicht der Mensch. Der Schreiber dieses Psalms wirft ja einen Blick auf die Menschen und die Personen, die im Kleinen und im Großen diese Trennungsstriche gezogen haben. Und dabei erkennt er etwas, was diese Menschen auszeichnet. Allerdings nicht im positiven Sinne, sondern eher im negativen Sinne. Er sagt, es gibt da ein Manko und dieses Manko, das beklage ich. Wenn er sie als gottlos bezeichnet, dann sollten wir vorsichtig sein, da in irgendeiner Weise Andersdenkende zu verteufeln. Es geht ja keineswegs um die Leute, die sonntags nicht in die Kirche gehen oder andere, sondern es geht um die Richtung, dass Menschen sich selber als die höchste Instanz ansehen, die davon überzeugt sind, wir haben niemanden Rechenschaft abzulegen. Selbst dem Volk, das uns gewählt hat, nicht. Die daran entscheiden, die daran festhalten, wie wir entscheiden, darüber entscheide ich nur selbst. Ich bin mir selber die höchste Instanz. Mir sind solche Leute suspekt. Egal in welchem Lager. Und der Psalm stellt fest, das ist keine Entwicklung der Neuzeit. Das hat es schon vor Tausende von Jahren gegeben. Das ist eine Erfahrungstatsache vieler Generationen, dass Gottlosigkeit es zu allen Zeiten gegeben hat. Und dabei, dass das nicht immer gleich offensichtlich und deutlich zu erkennbar ist. Aber wie man damit umgehen könnte, darin zeigt sich dieser Psalm gleichsam welterfahren. Oftmals wissen und ahnen wir gar nicht, wie abhängig wir von anderen sind, die damit umgehen, wie sie wollen und wie oft wir manchmal da auch verführbar sind. Ich denke, wir haben gerade in der Pandemie, das, auch wenn das schon länger zurückliegt, erfahren, wie abhängig unser äußeres Leben von Entscheidungen derer sind, die für uns entscheiden und deren Entscheidungen von Regierungen, Experten beeinflusst worden sind. Und wie schnell Fake News aufgetaucht sind und Verschwörungstheorien, auch in frommen Lagern. Eine Bemerkung zu Trump verbiete ich mir. Wie gut passt es, dass in diesem Vorwort zum Bildbuch der Bibel gesagt wird, dem ist zu gratulieren, der ein allzeit waches Unterscheidungsvermögen hat für die Stimmen, die auf ihn einreden. Also eine Einladung, wach und achtsam durch diese Welt zu gehen. Kommen wir damit zu dem letzten Aspekt, auf den ich hinweisen. Wer diesen Psalm nämlich weiterliest, der entdeckt interessanterweise, dass nach den negativen Aussagen jetzt keine positiven kommen. Es kommt keine Liste im Sinne von, und jetzt tut doch bitte erstens, zweitens, drittens, viertens und fünftens. Nicht, dass das nicht wichtig wäre. Der Psalm wechselt quasi die Ebene. Er schaut tiefer. Er geht auf Grundlegendes ein. Er geht dieser Frage nach, was uns im Letzten, auch im Innersten trägt. Er geht auf eigentlich etwas ganz Intimes, Diskretes ein. Er fragt nämlich nach der Einstellung des Herzens. Und wenn wir vom Herzen reden, dann ist es immer die Mitte unserer Person. Ist das, was uns im tiefsten Inneren angeht. Also ein ganz feiner Bruch in diesem Psalm. Hier heißt es dann, sondern wer Freude hat im Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Lasst uns achtsam darauf merken, dass der Psalm nicht mahnen will. Er will keine Liste aufführen, keine Appelle. Er steht nicht in dieser Liste der lästigen Mahner. Er will gar nichts. Weder von dir noch von mir. Und deswegen gibt es da auch keine persönliche Anrede im Sinne du da. Was dann? Er zeigt endlich auf das, was den Menschen zum Menschen macht. Nämlich, dass der Mensch nicht auf sich selber bezogen ist und bleibt, sondern dass der Mensch und dass das Wichtigste am Menschen ist, dass er auf Gott hört. Dass das Wichtigste im Menschsein das ist, dass ich mit Gott im Dialog stehe, mit ihm im Gespräch bin, dass ich mit ihm ins Gespräch komme. Gespräch meint dabei mehr als reden und hören, sondern berührt zu werden von dem, was man mich unbedingt angeht. So hat es Paul Tillich formuliert. Berührt werden von dem, was mich unbedingt angeht. Für Paul Tillich war es damals ein bunter Strauch vor einem Fenster. Das kann das Gespräch mit dem Partner sein, mit dem Sohn. Was berührt mich zutiefst, dass ich darin Gott erkennen kann? Dass mir Christus nahe kommt. Wenn ich darüber ins Nachdenken komme und in Dialog mit Gott eintrete, bin ich dem auf der Spur. Schließen möchte ich mit einem in einer Übertragung dieses Psalms 1 von Johannes Hansen. Der schreibt: Ein Gruß dem Menschen, der aus der Reihe tanzt und nicht dem Trend der Mehrheitsmeinung folgt, sondern tagtäglich nach dem Willen Gottes fragt. Ein Gruß dem Menschen, der den Widerspruch wagt und nicht schon längst verschlissene Phrasen wiederholt, sondern seine Ohren öffnet für neue Worte. Ein Gruß dem Menschen, der in guter Hoffnung lebt und nicht in den Kreisen müde, grinsender Menschen sitzt, sondern von Gott Überraschungen erwartet. Das wünsche ich uns, dass wir uns immer wieder neu von Gott überraschen lassen. Amen.